Ökotopia. Das Umweltmagazin für Darmstadt.
Ja, herzlich willkommen zur Sendung Ökotopia hier bei Radio Darmstadt. Ihr hört uns auf der 103,4 MHz oder im Livestream auf radiodarmstadt.de. Im Studio begrüßt euch Sandra Schilling von der Greenpeace-Gruppe Darmstadt. Die Technik macht heute Markus. Und heute hört ihr mal weiter nichts von mir, denn ich gebe das Mikro gerade weiter an Simone. Sie ist ebenfalls hier in der Greenpeace-Gruppe Darmstadt und sehr stark engagiert in der Westwaldallianz.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Simone Schramme. Ich freue mich, dass Sie uns heute wieder zuhören. Wir widmen die heutige Sendung wieder einmal dem Thema Wald und Waldschutz. Und wir begrüßen heute im Studio wieder einige Gäste, den Herrn Volker Ziesling, den Herrn Martin Bertram, die Frau Karin Mühlenbock. Und per Telefon wird sich nachher die Frau Claudia Blank noch dazuschalten. Ich würde jetzt euch, die ihr hier im Studio seid, bitten, dass ihr euch den Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstellt. Wer möchte beginnen? Volker?
Gerne.
Volker Ziesling stellt sich jetzt kurz vor.
Mein Name ist Volker Ziesling, ich bin Diplom-Forstwirt und seit 40 Jahren im Wald aktiv. Wir haben die letzten naturnahen Ökosysteme an den Rand ihrer Überlebensfähigkeit gebracht. Deshalb brauchen wir einen radikalen Wechsel unserer Waldgesinnung, eine Waldwende, die diesen Namen auch verdient.
Mein Name ist Martin Bertram. Ich arbeite in der internationalen nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung als Forstwissenschaftler. Und bin der Meinung, dass diese ganze forstliche Irrung, die im Moment besteht, philosophische, aber auch betriebswirtschaftliche Gründe hat.
Mein Name ist Karin Mühlenbock von der BI Pro Walderhardt Darmstadt-Dieburg. Wir haben uns 2004 gegründet, weil die Bevölkerung immer wieder Klagen geführt hat gegen die Waldbewirtschaft, sich immer wieder ausgelassen hat über die Zustände im Wald. Was allerdings nicht nur im Raum Odenwald und Darmstadt ist, sondern auch bundesweit ist. Und aus dem Grunde haben wir 2017 die Bundesbürgerinitiative Waldschutz in Darmstadt gegründet.
Mhm. So, wie gesagt, wir wollen uns heute mit dem, möchten heute auf das Thema eingehen, wie kann der Mensch, also inwieweit der Mensch in Ökosysteme eingreift und welche Konsequenzen das Eingreifen des Menschen in die Ökosysteme hat, speziell in das Ökosystem Wald. Und ich möchte dazu etwas zitieren und vorlesen von der dpa vom 6.5.2019. Da weisen die auf einen dramatischen Weltbericht hin. Die Menschheit tilgt Millionen Tier- und Pflanzenarten von der Erde. Forscher ziehen eine erschreckende Bilanz. Millionen Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Verantwortlich dafür ist der Mensch. Oftmals hat unsere bloße Anwesenheit schwerwiegende Konsequenzen. Die Menschheit lässt die Natur einen umfassenden Weltbericht zufolge in rasendem Tempo von der Erde verschwinden. Dafür gäbe es inzwischen überwältigende Beweise, die ein unheilvolles Bild zeichneten, warnte der Vorsitzende des Weltbiodiversitätsrates Robert Watson. Wir erodieren global die eigentliche Basis unserer Volkswirtschaften, Lebensgrundlagen, Nahrungsmittelsicherheit und Lebensqualität. Die Weltgemeinschaft müsse sich dringend abwenden von wirtschaftlichem Wachstum als zentralen Ziel hin zu nachhaltigeren Systemen, hieß es. In ihren ersten globalen Bericht zum Zustand der Artenvielfalt reiht die Einrichtung der Vereinten Nationen beängstigende Fakten aneinander. Von den geschätzt 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit sei rund 1 Million vom Aussterben bedroht. Das Ausmaß des Artensterbens war in der Geschichte der Menschheit noch nie so groß wie heute. Und die Aussterberate nimmt weiter zu. Drei Viertel der Naturräume auf den Kontinenten wurden vom Menschen bereits erheblich verändert, in den Meeren zwei Drittel. So, das sind erschreckende Fakten. Und wir beschäftigen uns hier mit dem Wald und möchten überlegen, ja, wie greift der Mensch auf das Ökosystem Wald ein? Welche Konsequenzen hat das langfristig, kurzfristig? Und ja, die bestehende Forstwirtschaft tätigt ja auch immer Eingriffe in das Ökosystem Wald, die zu einem katastrophalen Zustand des deutschen Waldes geführt haben, was wir hier nachher noch erläutern werden. Und woraus wir die Konsequenz ziehen, dass es so nicht weitergehen kann. Die Problematik ist aber, dass man auch nicht recht weiß, ja, wie soll man es alternativ machen und welche Möglichkeiten gibt es, die werden wir dann hier auch noch erörtern. Und wo so die Überlegung ist, ob wir eine neue Umweltethik brauchen, wie gehen wir mit unserer Umwelt um und wie kann eben der Umgang oder auch die Waldbewirtschaftung in Zukunft aussehen. Ich möchte zu diesem Thema Eingriff des Menschen in den Wald zunächst eben gleich die Frau Claudia Blank von der Bundesbürgerinitiative Waldschutz begrüßen, die uns dazu, nachdem wir Musik gehört haben, etwas berichten wird. Ja, ich freue mich jetzt hier, Frau Claudia Blank im Studio per Telefon zugeschaltet begrüßen zu können. Frau Blank, Sie sind in verschiedenen Bürgerinitiativen für den Waldschutz tätig. Vielleicht können Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz mal vorstellen und auch die Bürgerinitiativen, in denen Sie tätig sind.
Ja, guten Abend und hallo. Gerne. Mein Name ist Claudia Blank. Ich wohne in Lauf an der Pegnitz in Bayern und ich bin seit frühester Kindheit im Nürnberger Reichswald unterwegs. Der ist als Bannwald und auch als Vogelschutzgebiet ausgewiesen und er ist mir wirklich sehr lieb und vertraut. Ja, also angefangen habe ich mich für den Wald zu engagieren mit Beginn der Forstreform in Bayern 2005, weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass seitdem viel mehr Bäume gefällt wurden. Zunächst noch mit Waldarbeitern und dann später mit schweren Maschinen. Und dann kamen eben diese riesigen Rückegassen, die Schneisen, aufgerissene Wegränder und unsere schönen schmalen Wege wurden geschottert. Überall Sprüh- und Fellmarkierungen, Holzpolter, also kurzum, ich habe gemerkt, mein geliebter Wald wurde von Jahr zu Jahr mehr bearbeitet und gleichzeitig sank mein Erholungswert immer öfters gegen Null. So, das war jetzt mal so die Motivation. Ich fing dann an zu protestieren, habe ganz viele Leserbriefe geschrieben, bei Behörden angerufen, diskutiert mit Forstleuten und es war aber alles vergeblich. Es hieß überall, alles wäre bestens, es wäre ordnungsgemäße Forstwirtschaft, die dürfen das. Und ich war dann so verzweifelt, dass ich mir sogar mal ein Maßband gekauft habe, ein 30 Meter Maßband und angefangen habe, Rückegassenabstände auszumessen, 100 Stück in Summe. Und da habe ich gemerkt, die halten sich nicht mal an ihren eigenen Selbstverpflichtungen der Forst, weil die alle viel zu eng waren. So, und das war so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, es reicht, es muss was passieren. Ich traf dann auch Gott sei Dank auf Gleichgesinnte, die wie ich überhaupt nicht einverstanden waren mit der Waldbewirtschaftung. Und so haben wir in Bayern dann die Bürgerinitiative gegen die Waldzerstörung gegründet. Und unser Ziel war, wir wollten eine Reform der Forstreform. So, jetzt war es aber so, dass wir sehr schnell gemerkt haben, wir schaffen das gar nicht alleine. Was wollen wir eigentlich ausmachen? Und außerdem liegt das Problem in der Politik. Und wir haben dann angefangen, mal zu gucken im Netz, sind wir denn alleine mit den Problemen mit dem Forst? Und haben gemerkt, das Problem mit den staatlichen Forstbetrieben, mit den Landesforstbetrieben, ist ja bundesweit zu finden. Und dass überall Bürgerinitiativen wie Pilze aus dem Boden geschossen waren und sind. Und so gründete sich dann wenige Monate später in Darmstadt aufgrund von einer rasanten Vernetzung die Bundesbürgerinitiative Waldschutz, kurz gesagt die BBIWS. Die gibt es nun schon fast 2 Jahre. Und es ist jetzt eben ein Dachverband von ca. 50 Bürgerinitiativen aus 14 Bundesländern. Und ich freue mich, dass ich da in der Kerngruppe mitarbeiten darf und bin immer noch Waldaktivistin und engagiere mich also jede freie Minute für den Wald. Ja. Ich kann auch gern noch was zur Bundesbürgerinitiative sagen, aber vielleicht ist es auch schon passiert.
Ja. Ja, erstmal vielen Dank für diese Ausführungen. Und also ich glaube, die Bundesbürgerinitiative hat ja bei change.org auch eine Petition gestartet. Können Sie uns zu der noch etwas sagen?
Ja, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass wir sehr schnell gemerkt haben, wir alle in allen Bundesländern, dass die Wurzel des Übels in der Politik liegt. Und zwar in politischen Fehlentscheidungen und auch in Gesetzesaufweichungen. Und deswegen haben wir unter dem Schlagwort Wald statt Holzfabrik eine Petition gestartet bei change.org. Die hat bald 100.000 Unterzeichner. Also das zeigt auch, dass der Wald doch vielen, vielen Menschen sehr, sehr am Herzen liegt. Und da ist auch der Peter Wohleben übrigens mit seiner Waldakademie Schirmherr, der uns Bürgerinitiativen sehr, sehr gern unterstützt. Und auch, wie wir sieht, dass Deutschlands Wälder nicht in guten Händen sind. Mhm. Und in dieser Petition, da ist es uns ganz wichtig, dass wir zum einen diese Aufweichungen, wir haben eigentlich ein gutes Gesetz, wo die Dinge ganz klar drinstehen, zum Beispiel zu Brutzeiten oder das, was den Schutz der Böden anbelangt.
Frau Blank, darf ich Sie kurz mal unterbrechen? Ja. Können Sie uns noch kurz sagen, wo denn die Hörerinnen und Hörer die Petition finden? Was müssen Sie bei Google eingeben, wenn Sie die Petition unterschreiben möchten?
Ja, also die Petition findet man bei change.org und unter Wälder sind keine Holzfabriken. Es reicht. Wir Bürger fordern ein neues Bundeswaldgesetz. Mhm. Oder kurz unter www.change.org/wald-stadt-holzfabrik.
Ja, vielen Dank dafür. Und jetzt wollten Sie uns, glaube ich, auch noch etwas dazu berichten, dass es ja, also ich sag mal, die Forstwirtschaft, das haben Sie schon ausgeführt, nimmt Eingriffe in den Wald vor, die zu dessen Zerstörung führen und die ganz legal sind. Und es gibt da, glaube ich, auch irgendwelche Sonderrechte, die Forstbetriebe haben, wo die Eingriffe vornehmen dürfen, wo ganz klar ist, dass die das Ökosystem Wald sehr schädigen. Ja. Können Sie uns da kurz noch etwas zu sagen?
Mhm. Ja, also es gibt da so Ungleichbehandlungen vor dem Gesetz. Also die Forstbetriebe haben also nicht nachvollziehbare Sonderrechte gegenüber Bürgern, zum Beispiel was die forstlichen Eingriffe im Wald während der Brutzeiten betrifft. Also die können da wirklich großflächige Durchforstungen mit schwerstem Gerät in Vogelschutz und in Naturschutzgebieten machen, in den Brutzeiten, während der Bürger, wenn er draußen außerhalb vom Wald seine Hecke schneidet, ab März mit empfindlichen Bußgeldern bestraft wird. Also sowas geht schon mal gar nicht. Zum Beispiel auch in Naturschutzgebieten, da gibt es auch im Gesetz ganz klare Vorgaben für Bürger zum Schutz der Wälder, dass die zum Beispiel auf dem Weg bleiben sollen, dass sie keine Blumen oder Pilze pflücken sollen. Das gilt als Ordnungswidrigkeit. Und im selben Gebiet, im Naturschutzgebiet, dürfen Harvester einfahren, Rückegassen anlegen, um hiebreife Bäume zu entnehmen. Also die Holzindustrie, die macht auch vor Naturschutzgebieten und Natura 2000-Gebieten nicht Halt und legt in solchen empfindlichen Gebieten Forststraßen und Rückegassen an. Und also diese Naturfrevel, muss ich sagen, also die sind möglich und zwar deshalb, weil das Gesetz oder weil sich die Forstwirtschaft immer auf Begriffe beruft, wie das ist gute fachliche Praxis oder auch anders ausgedrückt, das ist ordnungsgemäße Forstwirtschaft. So, und jetzt ist es aber so, dass diese wohlklingenden Begriffe inhaltslos sind. Das muss man einfach mal wissen, obwohl das immer wieder zur Sprache kommt, verbirgt sich dahinter nichts anderes wie Luft. Und deswegen ist es uns wichtig, hier ans Gesetz, ans Waldgesetz ranzugehen, um diese Pseudobegriffe, die diese Waldfrevel rechtfertigen, endlich mit Mindeststandards zu belegen, die auch kontrollierbar sind. Und wenn eben da was missachtet wird, dass das auch sanktioniert wird. Das ist eben bisher nicht möglich. Wie gesagt, wir haben eigentlich sehr, sehr gute Gesetze, aber auf Länderebene, auf Landesebene können diese guten Gesetze aufgeweicht werden und umgangen werden. Und dann passieren eben solche Dinge. Und das muss einfach abgestellt werden. So, das kann so nicht weitergehen. Deswegen ist unser Hauptanliegen, ans Gesetz zu gehen, hier wirklich das so zu verschärfen, dass das nicht mehr möglich ist. Und ja, und darüber hinaus fordern wir auch zum Beispiel mehr Naturwälder, also wirklich echte Schutzgebiete ohne forstliche Nutzung, wo Natur noch Natur sein darf.
Ja.
Und eben auch noch, vielleicht noch zum Schluss, eine andere Art und Weise der Waldbewirtschaftung. Weil so wie es jetzt läuft, gefällt es sehr vielen Bürgern nicht. Und es ist auch wirklich so, dass die Schäden, die dadurch im Wald entstehen, gerade an unseren Böden, die irreparabel verdichtet und zerstört werden, dass die eigentlich schlimmer sind, sage ich mal, wie die ursächlichen Schädigungen jetzt. Und also wir wollen wirklich eine andere Art und Weise der Waldbewirtschaftung, eine wesentlich sanftere und naturnahe Waldbewirtschaftung, wie es zum Beispiel im Lübecker Stadtwald seit, glaube ich, mehr als 10 Jahren erfolgreich praktiziert wird und auch immer mehr Nachahmer findet. Das ist unser Ziel so insgesamt.
Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Blank, für Ihre Ausführungen. Können Sie uns kurz nochmal die Internetadresse von Ihrer Petition nennen, für Hörerinnen und Hörer, die unterzeichnen möchten?
Ja, sage ich sehr gern. Darf ich noch einen Satz sagen, so als Schlussresümee?
Ja, ja, dürfen Sie.
Es entsteht vielleicht der Eindruck, wir sind hier irgendwie abgehoben und wollen hier keine Holznutzung oder haben irgendwas gegen Förster. Ganz im Gegenteil. Sondern es geht uns wirklich nur darum, dass man den Rohstoff Holz so nutzt, dass er noch für die nachfolgenden Generationen reicht. Also das Wie ist entscheidend, wie man das Holz holt und auch wie viel. Und dass wir wirklich da im Blick behalten, dass es nicht auf Kosten der nachfolgenden Generationen gehen kann und dass wir endlich auch diese Ressource sparen müssen. Wir müssen wieder Maß halten, wie bei allen anderen Ressourcen auch, die knapp werden. Das wollte ich noch sagen, dass wir da nicht irgendwie auf eine falsche Schiene kommen. Jetzt nochmal zur Petition, sage ich gerne nochmal. Also die Petition läuft auf change.org. Wälder sind keine Holzfabriken. Es reicht. Wir Bürger fordern ein neues Bundeswaldgesetz. Oder www.change.org/wald-stadt-holzfabrik. Bitte helft den Wäldern, unterschreibt alle, die ihr es hört, und teilt die Petition, damit unsere Wälder endlich wieder besser geschützt werden. Denn die können sich nicht selber wehren und die brauchen wirklich eine starke Lobby.
Ja.
Das möchte ich einfach noch sagen zum Abschluss.
Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie hier an der Sendung teilgenommen haben,
ja,
und fand Ihre Ausführungen sehr interessant und aufschlussreich. Also vielen Dank für die Teilnahme.
Ja.
Und ja, ich verabschiede mich jetzt von Ihnen und wir hören jetzt noch wieder Musik.
Ja, vielen Dank, auf Wiederhören.
Ja, danke auch. Tschüss. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie wieder. Die Frau Blank hat uns eben ausgeführt, wie die bestehende Wald- und Forstwirtschaft eigentlich das Ökosystem Wald zerstört und ist der Meinung, dass wir deshalb eine Wende in der Forstwirtschaft brauchen, also eine Wende in der Bewirtschaftungsart. Und sie hat uns auch aufgezeigt, dass die bestehenden Waldgesetze diese Art der Waldbewirtschaftung unterstützen, sie legalisieren, weshalb sie ja eine Veränderung auch der Gesetze fordert. So, und das heißt, es sind alles Eingriffe des Menschen in das Ökosystem Wald. So, man muss sich jetzt fragen, inwieweit sind diese Eingriffe in das Ökosystem Wald überhaupt steuerbar? Inwieweit können wir die Wirkungen unseres Eingreifens überhaupt langfristig abschätzen, wohin das führt? Und inwieweit kann der Mensch überhaupt natürliche Prozesse beeinflussen? Ja, und jetzt ist es so, das sind die Fragen, die sich stellen, und wir wissen, dass der Wald zerstört ist, aber die Forstwirtschaft hält immer noch mit bestimmten Argumenten an ihrer Vorgehensweise fest. Mit diesen Argumenten möchten wir uns nun zum Teil auseinandersetzen und das etwas kritisch hinterfragen und gegenargumentieren. Zum Beispiel ist es so, dass oft in den Wäldern auch Gift eingesetzt wird, und da ist dann das Argument oft, dass der Befall das so hoch ist, dass der Wald durch die Schädlinge absterben wird. Ich würde jetzt mal, wer möchte dazu Stellung nehmen und zu diesem Argument, womit praktisch der Gifteinsatz gerechtfertigt wird, Stellung nehmen oder Gegenargumente aufzeigen. Herr Bertram?
Also wir sehen das zum Beispiel gerade in Brandenburg, wo verfügt wurde, dass der Wald begiftet werden soll. Und zwar mit einem Gift, das im Boden unter feuchten Verhältnissen persistent ist, also lange bleibt. Und kleine Tiere, Insekten, Spinnen und so weiter tötet und in Gewässern auch verheerende Folgen hat. Gerechtfertigt wird es eben damit, dass der Wald sonst zugrunde ginge. Der Witz ist nur, dass es sich dabei nicht um Wald handelt eigentlich im ökologischen Sinne, sondern um Holzplantagen. Also um das Falscheste, was ein Förster machen kann. Er macht zunächst einen Kahlschlag, dann pflanzt er eine Baumart an, und zwar eine Pionierbaumart, die gar nicht das Zeug dazu hat, einen richtigen Wald zu bilden, sondern eigentlich von der Natur aus als Übergang gedacht ist. Nur kommt dieser Übergang nicht. Anstattdessen kommt die Natur und möchte mit Hilfe der Nonne in diesem Fall, das ist ein Schmetterling, der Nadeln frisst, natürliche Zustände wieder herbringen. Und das heißt, wenn wir die Natur so vergewaltigen, mit solchen Störungen die Natur eigentlich davon abhalten, die richtige Vegetation zu bilden, dann provozieren wir solche Argumente, solche Rechtfertigungen, die dann wieder den einen Fehler, den nächsten Fehler mit dem vorhergehenden rechtfertigen.
Ja, möchte Frau Mühlen? Gut, Herr Ziesling, ich glaube, es gab in den 20er Jahren auch schon mal so einen starken Nonnenbefall. Können Sie uns darüber ein bisschen berichten?
Ja, ich habe zu Hause ein schönes altes Forstbuch, das nennt sich irgendwie die Kiefernwälder auf den schlechtesten Standorten Ostdeutschlands. Und da wird auch beschrieben, wie in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten schon immer wieder Massenvermehrungen der Nonne stattfanden. Zu diesem Zeitpunkt hatte man noch kein Pestizid zur Hand, das da möglicherweise die Population beeinflusst hätte. Ich gehe davon aus, dass die Population irgendwann wieder zusammenbricht. Was dann an Kiefer noch vorhanden ist, das wissen wir nicht. Die natürliche Vegetationsform in Mitteleuropa ist und wird auch meines Erachtens der Wald bleiben. Möglicherweise stellt sich nach der Katastrophe eine Sukzession ein, die vielleicht was viel Besseres bringt, nämlich ein Vorwald aus Birke, aus Weide, aus Vogelbeere, wo sich dann im Lauf der Jahrzehnte dann andere Schlussbaumarten wie die Linde oder die Eiche hinzugesellen. Also Grund zur Panik besteht nicht, Grund zur Sorge sehr wohl, aber diese technokratischen Ansätze werden das Gegenteil bewirken, dessen, was in den Köpfen dieser Förster vorgeht.
Mhm, vielen Dank für die Ausführungen, Herr Bertram.
Frau Blank hatte ja eine Forderung aufgestellt, die sagte, Natur Natur sein lassen. Und das unterstütze ich voll. Allerdings muss man bedenken, dass wir oft von keine Natur vor uns haben, wenn wir solche gestörten Systeme sehen. Wir haben hier zum Beispiel im Darmstädter Westwald oder auch in Groß-Gerau, Rüsselsheim, Lampertheim, Bürstadt, überall völlig denaturierte und gestörte Ökosysteme. Und würden wir jetzt sagen, Natur Natur sein lassen und Förster bleib aus dem Wald heraus, dann wäre das so, als würden wir auf eine Intensivstation springen und würden sagen, du, der du da rumlegst, steh sofort auf und geh zur Arbeit. Anstatt zu sagen, ruh dich erstmal aus, werde gesund und wenn du gesund und wieder Kraft geschöpft hast, dann kannst du arbeiten. Genauso muss es mit dem Wald laufen und so hat es auch das Bundesverfassungsgericht 2012 festgelegt. Zuerst muss der Wald gesund sein und muss die Naturschutz- und Erholungsfunktionen überhaupt ausüben können und dann kann man ihn nutzen. Im Moment ist allerdings der Holzhunger viel zu groß und bedroht tatsächlich unsere Wälder.
Mhm. Der Holzhunger ist natürlich eine Problematik. Ich glaube, ich habe gehört, hier im Dieburger Wald gibt es zu viel Holzeinschlag, ne? So dass das Holz nicht mehr verkauft werden kann. Frau Mühlenbock, mögen Sie, ich glaube, das heißt Kalamitätenholz. Können Sie uns da vielleicht etwas zu sagen, Frau Mühlenbock, und auch den Hörerinnen und Hörern erklären, was Kalamitätenholz bedeutet?
Ja, Kalamitätenholz ist im Moment sehr viel angefallen, bedingt durch den Sturm im Frühjahr und bedingt durch den Borkenkäfer. Das heißt, es wird Holz gefällt, das in der Qualität natürlich nicht so eine gute Qualität hat wie gesundes Holz. Und momentan sitzen wir zuhauf, also die ganzen Kommunen sitzen auf ihrem Kalamitätenholz. Der Holzmarkt ist gesättigt, das Kalamitätenholz bringt kaum Geld und trotz alledem wird noch normal durchforstet. Das heißt, wir holen, obwohl wir schon viel Holz auf Lager haben und kaum vermarkten können und wenn dann, wie gesagt, für wenig Geld, durchforsten wir noch ganz normal. Und das sollte der Meinung der BI auch pro Walderhalt, sollte das unbedingt mal eingestellt werden und einfach mal abgewartet werden, wie sich das Ganze entwickelt.
Mhm. Können Sie uns vielleicht noch sagen, wenn jemand jetzt Interesse daran hat, wann trifft sich denn Ihre Ihre Bürgerinitiative?
Ja, unsere Bürgerinitiative Pro Walderhaar Darmstadt-Dieburg trifft sich jeden zweiten Donnerstag im Monat. Und zwar kann man das auf unserer Homepage sehen, also www.pro-walderhaar.de.
Mhm. Ja, vielen Dank. Ich möchte nur noch kurz anmerken, dass Frau Mühlenbock ein Gründungsmitglied der Bundesbürgerinitiative Waldschutz ist und auch bis zum heutigen Tag dort aktiv ist auf Vorstandsebene. Ne? Ja, genau. Was mich nochmal interessieren würde, also das gibt es Kalamitätenholz und Sie sagten, dass die Preise gesunken sind. Wo liegen denn ungefähr die Preise? Siesling, können Sie uns dazu etwas sagen? Weil ich denke auch die Hörerinnen und Hörer, wissen nicht, wie die Marktpreise jetzt sind und wie weit die gefallen sind. Können Sie uns das vielleicht erläutern?
Ja, gerne. Wir hatten im vergangenen Jahr europaweit gesehen, Mitteleuropa von Polen bis zum Südrand der Alpen, einen Kalamitätsanfall, vor allem durch Borkenkäfer, durch Stürme aber auch und Dürreschäden in einer Größenordnung von 120 Millionen Kubikmeter Holz. Das ist eine unglaubliche Menge. Würde man diese 120 Millionen Festmeter auf einen Holz-LKW aufpacken oder auf viele Holz-LKWs, wäre das eine Karawane, die fünfmal um die Erde reichen würde. Nur zur Vorstellung. Wir haben also derzeit kalamitätsbedingt in Mitteleuropa, insbesondere auch in Deutschland, ein Überangebot an Holz. Die heimische Industrie kann diese Menge überhaupt nicht verarbeiten und es geht dann in Fernexport, meist nach Ostasien. Und die Preise sind sehr deutlich gefallen, auch für das eben zitierte Kiefernholz haben wir einen Durchschnittserlös derzeit um die 45 Euro, je nach Sortimentsmix. Und dieser Preis ist nicht geeignet, die Bereitstellungskosten, also die Kosten für die Herstellung dieser Produkte insgesamt zu decken.
Also das heißt, die ganzen Forstbetriebe also arbeiten defizitär, also können die Kosten gar nicht decken durch die Art der Forstbewirtschaftung, die wir im Moment haben.
Ja, und wir reden hier wohlgemerkt über ein Ökosystem. Und was tun wir hier? Wir reden nur über Holz. Darüber müssen wir uns mal klar sein. Und wir reden über Preise und wir müssen uns darüber klar sein, dass unsere fachlich eigentlich gut ausgebildeten Kollegen durch ihren Hang zum Nadelholz diese Kalamität, diesen Preisverfall der sogenannten Brotbäume, immer wenn man gesagt hat, ja, warum wird hier im Buchenoptimum denn die Douglasie eingebracht, muss es denn sein, dass hier in der Ebene in einem klimatisch extremen Gebiet sogar die Fichte noch angebaut wird, dann heißt es immer, die Fichte, die Douglasie, das Nadelholz sind die Brotbäume der Forstwirtschaft. Diese Brotbäume kosten, weil sie meist künstlich verjüngt werden, schon in der Begründung der Bestände so viel Geld, dass das im Laufe des Bestandeslebens, und wir reden dabei immer von Beständen, das ist auch schon eine Einschränkung auf das Künstliche, also von Altersklassenwäldern, dass das Geld gar nicht wieder rauskommt. Darüber muss man sich mal klar sein. Das merkt natürlich der Förster nicht, denn die Ernte ist ja dann erst viele Generationen später. Aber diese armen Enkelgenerationen, die das dann verkaufen wollen, die stellen dann fest, dass der Sturm, der Borkenkäfer, die Nonne, die Trockenheit und was auch immer diese nicht standortgemäßen Nadelholzbestände einfach wegputzt.
Mhm. Frau Mühlenbock, Sie möchten noch was ergänzen?
Ja, ich möchte auch noch mal auf die Auswirkungen für die Kommunen zurückkommen. Beispielsweise macht die Stadt Darmstadt ein jährliches Defizit zwischen 300.000 und 500.000 Euro mit ihrer Waldwirtschaft. In meiner Kommune Mühltal ist es auch so, dass eigentlich die Zeche bezahlen die jeweiligen Kommunen. Also im Endeffekt natürlich alle Bürger. Denn sämtliche Wälder, also ob das jetzt Bundeswald ist, ob das Landeswälder sind, Kommunalwälder, außer den Privatwäldern, sind natürlich alles Bürgerwälder. Und Herr Bertram sagte vorhin schon mal, dass Kahlschläge gemacht werden von Hessenforst und mit Monokulturen aufgeforstet werden. In der Regel wird es mit Douglasien aufgeforstet. Man denkt, das wäre der Wunderbaum, stellt sich aber auch so, man hat einfach noch nicht genug Erfahrung mit der Douglasie. Was die Nachpflanzungen angeht, viele Kommunen haben sich in ihrer Forsteinrichtung, die für 10 Jahre gilt, einfach Prioritäten gesetzt. Und die erste Priorität ist meist die Naherholung. Die Artenvielfalt kommt dann, als nächstes kommt dann erst die Wirtschaftlichkeit.
Wenn ich noch was zur Douglasie sagen darf. Die Douglasie hat auch nach den Bestimmungen des Hessischen Staatsforstes keine Anbauempfehlung für die Ebene. Ja, das bedeutet, dass hier in der Ebene klimatisch zum Beispiel, aber auch edaphisch, also vom Boden her über die teilweise vorliegenden Carbonate, also den Kalk, die Douglasie hier gefährdet ist. Und die Douglasie hat ein wunderbares Holz und ist auch im Prinzip ein schnell wachsender Baum und ist deswegen auch bei Förstern sehr beliebt. Sie hat aber ihr Artengefolge noch nicht aus Amerika nachgeholt. Das heißt, ökologisch ist es ein Autist. Die hat mit dem Ökosystem nichts zu tun, die Douglasie. Und wenn dann mal ein Mitglied dieser Artenfolge zurückkommt, dann ist das von der Wahrscheinlichkeit her am ehesten ein Schädling, ein Pilz oder ein Insekt. Denn das sich dann auch massenhaft vermehrt, weil eben dieses gesamte Gleichgewicht der verschiedenen Arten noch nicht sich entwickelt hat.
Mhm. Ja, Frau Mühlenburg?
Ja, ich wollte gerne noch mal was zu den Nachpflanzungen sagen. Auch diese sogenannten Forsteinrichtungen, die für 10 Jahre die Bewirtschaftung vorgeben für jede Kommune, beinhaltet meist eigenständige Verjüngung. Und eigenständige Verjüngung heißt, dass das, was im Wald sich wirklich selbstständig verjüngt, die bessere Qualität auf jeden Fall hat. Es wird aber nachgepflanzt und jede Kommune gibt eigentlich noch viel Geld dafür aus, obwohl sie das gar nicht möchte, für Setzlinge. Ich möchte mal das Beispiel der Eiche nennen. Eine Eiche, die gezogen wird, hat eineinhalb Meter lange Stabwurzel. Dann wird sie aus der Erde entnommen und wird in den Wald gesetzt und die Stabwurzel wird gekappt. Und diese Stabwurzel bildet sich nie wieder nach. Also das heißt, diese nachgepflanzten Eichen, die haben nie die Stabilität wie die sich von selbst verjüngende Eichen. Und so ist es auch mit den anderen Bäumen.
Dafür kann allerdings Hessenforst nichts. Also ein Wald würde auf jede Störung normalerweise mit Verjüngung, das heißt mit dem Absterben der Alten und mit dem Neuwachsen der Kindergeneration quasi reagieren. Diese Kindergeneration wird aber schon im Säuglingsalter, das heißt mit 1-2 Zentimetern Höhe, insbesondere bei der Eiche, weggefressen von einem hohen und viel zu hohen Bestand an Rehen. Das ist jetzt nur eine einzige Art, die auf Kosten der anderen Wildtiere eine zu hohe Population erreicht hat.
Mhm. Herr Ziesling, möchten Sie noch etwas ergänzen?
Ja, eine Ergänzung hätte ich noch. Natürlich müssen wir die Waldbewirtschaftung auch nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen betrachten. Nur eine Stadt wie Darmstadt, wenn die 500.000 Euro jährlich in ihren Betrieb investiert, der im Übrigen nicht nur Erholungsfunktion und Artenschutzfunktion, sondern zunehmend auch Klimaschutzfunktion hat, dann ist es sehr gut angelegtes Geld. Wieso? Stellt niemand diese Frage im Zusammenhang mit der Pflege von städtischen Grünflächen. Dort muss auch keine schwarze Null rauskommen. Dort wird es auch als Investition betrachtet. Und daher brauchen wir auch einen Gesinnungswechsel. Es ist nicht so, dass man aus unseren Forstbetrieben immer nur einen Profit rausschlagen müssen, immer nur in Deckungsbeitragskategorien denken, sondern wir müssen in unsere Zielsetzung endlich mal zur Kenntnis nehmen. Hier geht es nicht um ein paar Festmeter Holz, die hier geerntet werden. Es geht darum, einen Klimaschutzwald zu etablieren, der ermöglicht, dass man Ende dieses Jahrhunderts, wo ja Projektionen vorhersagen, dass bis zu 6 Grad mehr an Durchschnittstemperatur da ist, dass diese Region überhaupt noch besiedelbar ist. Das sind die eigentliche Frage und nicht, ob wir hier ein paar Euro in die Waldwirtschaft reinlegen. Investiere müssen wir in jedem Fall so oder so in den Wald. Und die Zeiten, wo Wälder Deckungsbeiträge abgeworfen hatten, die sind aufgrund der veränderten Klimabedingungen vorbei. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen.
Also zumindest mal hier bei uns im Ried, wo wir eben dieses Klima haben, das wir in Deutschland wahrscheinlich erst in einigen Jahren haben werden. Das heißt, wir blicken hier wirklich in die Zukunft. Wir haben hier ein kleines Guckfenster in die Zukunft mit unseren absterbenden Wäldern hier im Ried. Also die Warnungen von hier, die kann man sich im hessischen Bergland ruhig anhören, wo es noch nicht so weit ist. Wenn ich jetzt nochmal auf diese Geißel-Betriebswirtschaft zurückkomme, dann wäre das natürlich möglich zu sagen, ja, wir preisen das alles ein. Aber was bekommt denn der Forstbetrieb, zum Beispiel die Stadt Darmstadt, für ihren Wald, für diese Klimafunktion? Was bekommt der Forstbetrieb dafür, dass er Wege erholungsgerecht gestaltet und eine Verkehrssicherung durchführt? Was zahlt denn der Wasserverband für das viele Wasser, das er dem Wald unter den Wurzeln wegzieht? Warum ist der Wald abgestorben hier in? Weil eine große Firma hier und auch der Wasserverband Hessen nach Worms, nach Ludwigshafen und vor allem nach Frankfurt Wasser exportiert unter unserem Wald weg. Und würden wir diese Dinge, das Wasser, das Klima, den Boden, den Lebensraum für die Arten und das Wildfleisch vielleicht auch noch einpreisen, dann sähe die Bilanz ganz anders aus.
Mhm. Ja. Also ich entnehme den Ausführungen hier, dass so wie wir es im Moment machen, wir werden nicht weiterkommen. Es führt in die Katastrophe und es liegt ja an dem Bewusstsein der Menschen. Ja, also wie wirtschaftlich, was sind meine Ziele? Und Herr Ziesling hatte das mal so schön gesagt, eigentlich brauchen wir eine neue Umweltethik im Umgang mit unserer Umwelt. Ja, also das heißt, wir Menschen müssen umdenken, müssen eine neue Umweltethik kreieren, um uns dann anders gegenüber dem Ökosystem Wald zu verhalten. Könnten Sie uns da vielleicht ein paar Ausführungen zu geben?
Ja, gern. Unser derzeitiges Paradigma geht von einem anthropozentrischen Weltbild aus, dass der Mensch im Mittelpunkt der Erde betrachtet und der Mensch soll, das ist auch ein biblischer Grundsatz, sich die Erde untertan machen. Aber meines Erachtens gibt es auch ein Recht des gesamten belebten und unbelebten Umfeldes, der belebte und unbelebte Natur, die in unsere Umweltethik einfließen muss. An die Stelle von unserem anthropozentrischen Weltbild, das wir pflegen, muss eine neue Denkweise treten, eine holistische Alternative, die Platz greifen soll. Die bisherige anthropozentrische Steuerung unserer Prozesse, auch die im Wald, führt zum endgültigen Untergang der natürlichen Prozesse. In Brandenburg beispielsweise brennen derzeit 800 Hektar Wald. In der Rheinebene sterben die Kiefern ab. In der gesamten Bundesrepublik sterben die Eschen ab durch einen importierten Pilz, der da ist. Und in ganz Süddeutschland verschwinden die Fichten, die ehemals eine ganze Wirtschaftsbranche ernährt hatten. Die gesamte Natur, Mensch, Tiere, Pflanzen und auch die unbelebte Umwelt besitzt nach dieser holistischen Vorstellung ein eigenständiges Recht. Es geht also nicht nur um den Schutz einzelner Arten, sondern der Schutz gesamter Systeme, einschließlich der hydrologischen Systeme, einschließlich der Prozesse, die im Boden oder in der Luft stattfinden. Und es ist nicht nur eine philosophische Betrachtung, sondern das Ganze hat auch einen knallharten Hintergrund. Wir müssen erkennen, dass diese Verstöße gegen das holistische Prinzip mittelfristig zum Ende unserer eigenen Existenz führen wird.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Was ich noch ergänzen möchte, was ich immer wieder so in den Diskussionen mitbekommen habe, ist, dass es für das Ökosystem, also dass es eigentlich nicht das Ökosystem Wald gibt, sondern dass man jeden Wald einzeln betrachten muss. Nach Standortfaktoren, Baumbestand, Tierbestand, so, und dass eigentlich jeder Wald ein eigenes Ökosystem ist, dass es gilt, erstmal zu erforschen, um sich dann zu überlegen, wie kann ich in den jeweiligen Wald eingreifen, ohne ihn zu zerstören. Das heißt, wir müssen lernen, das Ökosystem Wald zu verstehen und uns dem anzupassen und so dort einzugliedern, dass wir eben nicht, wie es jetzt im Moment ist, die Wälder zerstören. Und denke ich, das ist auch sehr schwierig, weil bislang haben wir ein Waldgesetz, ja, Und es wird einfach pauschal in ganz Deutschland werden irgendwelche Standards herausgegeben, ja, die man dann aber auf den jeweiligen Wald gar nicht so anwenden kann. Das heißt, man müsste das immer alles modifizieren und auf den einzelnen Wald anpassen.
Ja, Frau Schramme, Sie haben gerade von Eingreifen gesprochen. Und das Eingreifen ist eigentlich ein Tatbestand im Naturschutzrecht. Und wir hatten das schon mal kurz angesprochen. Dieser Tatbestand des Eingriffs gilt eben nicht, wird nicht angewandt, weil diese Forstwirtschaftsklausel eben einen Blankoscheck ausstellt für alle möglichen Störungen im Wald. Und deswegen müssen wir tatsächlich zu einer gesetzlichen Regelung kommen, die diese Eingriffe ganz stark limitiert und das gesamte Ökosystem wirklich schützt. Und dazu gehören auch die Mittelbehörden, die ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkommen. Die Wasserbehörden, die Jagdbehörde, die Naturschutzbehörde tun ihre Arbeit nicht und gucken, ob wirklich das umgesetzt wird, was die Gesetze vorschreiben.
Ja, vielen Dank für die Ausführung. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, möchte da noch jemand was zu ergänzen?
Ich würde gerne noch mal was über die allgemeine Holznutzung sagen. Vielleicht können wir uns da alle mal an ein Thema mal beteiligen. Und zwar, eigentlich sollte man ja fordern, dass ein Holz nicht einfach aus dem Wald geholt wird, verbrannt wird und so weiter und so fort. Also unser Umgang mit dem Rohstoff Holz, der ist sehr verschwenderisch. Und wir müssen zu einem wirklichen Umdenken da kommen. Zum Beispiel Holz sollte einfach erstmal eine Kaskadennutzung durchmachen. Also sprich, erstmal vielleicht ein Dachbalken und nach dem Dachbalken dann noch irgendwas anderes aus Holz und zum Schluss, ganz zum Schluss, wenn nichts mehr damit anzufangen ist, dann vielleicht erst wieder verbrennen. Was meinen Sie zu der Theorie?
Also ich denke eines, unser Holzverbrauch wird zu 50% nur aus einheimischer Produktion gedeckt. Aber wir können nicht immer dem Paradigma folgen, dass wir sagen, wir brauchen eben mehr, also muss auch mehr Ressource irgendwo aus dieser Welt hierher kommen, nach Deutschland. Ein Fakt ist, dass wir in Deutschland jedes Jahr so viel Papier verbrauchen wie die Kontinente Afrika und Südamerika zusammen. Wir müssen nicht immer die Frage stellen, und das gilt auch für alle anderen Politikbereiche, wie schaffen wir unsere Ressourcen zu besorgen, sondern wir müssen eine Suffizienzdiskussion führen, wie schaffen wir es, unseren Ressourcenverzehr so weit zurückzufahren, dass wir wieder in eine vernünftige Bahn kommen. Der vorhin angesprochene Exportüberschuss bezieht sich ja auf die derzeitige Kalamitätssituation. Über die Jahre hinweg schaut so aus, dass wir 50% unseres eigenen Bedarfs in Deutschland importieren müssen. Also die Frage ist absolut gerechtfertigt. Was tut man, um unseren Holzverbrauch zurückzufahren, unsere Ressource viel schonender zu behandeln?
Ja, vielen Dank für den Beitrag. Möchte jemand noch ganz kurz etwas ergänzen dazu, Herr Bertram?
Wir müssen wegkommen von der Geißel-Betriebswirtschaft, die von der Kahlschlagwirtschaft ausgeht. Und wir müssen sehen, dass wir existierende Wälder begleiten.
Vielen Dank. Das war ein schöner Schlusssatz. Frau Mühlenbock, möchten Sie noch etwas ergänzen im Moment?
Ich wünsche mir, dass wirklich der Wald einfach als ganz notwendiger Klimafaktor viel mehr Beachtung findet.
Das war ein schöner Schlusssatz. Ich bedanke mich für die Anwesenheit von Ihnen hier im Studio und ja, verabschiede mich von Ihnen und hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern gefallen hat, dass sie durch diese Sendung neue Informationen erhalten haben. Ich verabschiede mich von Ihnen und freue mich, dass Sie uns zugehört haben. Auf Wiederhören.